Wir haben ja jetzt zwei naturinspirierte, so aus dem Tierreich inspirierte Verfahren uns angeschaut, nämlich Ameisen und Partikelschwärme. Heute wollen wir sozusagen etwas näher an das, was Leben ist, herangehen. Wir gehen halt sozusagen bis auf die Genebene runter. Und das, was wir uns heute anschauen wollen, sind evolutionäre Algorithmen, wo halt Gene ganz stark beteiligt sind. Und zwar, ja, und zwar ist jetzt das, was wir uns anschauen wollen, etwas, was wieder dem Populationskonzept folgt. Also so wie die Population der Ameisen unterwegs war oder die Population der Partikel unterwegs war, so wird jetzt auch wieder eine Population unterwegs sein, um halt ein Optimierungsproblem zu lösen. Was aber jetzt noch dazu kommt, ist eben, dass die Population sich ändert. Wir hatten das weder bei den Ameisen noch bei den Partikeln, dass irgendwie Ameisen gestorben sind und neue Ameisen dazukamen oder dass neue Partikel dazukamen und alte Partikel nicht mehr weitermachten. Hier wird es jetzt eben so sein, dass ja, wie in einer normalen Population, dass halt Mitglieder dieser Population neue Mitglieder hervorbringen, nicht? Also Vater und Mutter oder vielleicht auch mehrere. Und dass es halt auch noch eine Variation gibt, nicht? Also dass es Mutationen gibt, die dann halt, wenn sie besser sind, sich auch unter Umständen dann halt durchsetzen, während die nicht so guten Vorgänger dann halt aus der Population entfernt werden oder aber wenn die Variation zu einer schlechten Lösung führt, dass die Variation dann gar nicht weiter verfolgt wird. Nicht? Also das ist jetzt erstmal der grobe Rahmen, den wir da uns anschauen werden. Und naja, wenn man halt eine Reproduktion durchgeführt hat mit diesen beiden, also das sind halt hier zwei Aspekte, die wir dann genau uns anschauen werden. Und naja, dann muss man halt sagen, wer weitermacht. Das heißt, es gibt noch das Selektionsprinzip. Wir müssen dann wirklich auswählen, wer dann bei den möglichen Lösungen weitermacht. Ja, die evolutionären Algorithmen, die unterliegen ganz allgemein. Das ist so ein Stichwort, das bei den evolutionären Algorithmen immer vorkommt, dem sogenannten Zyklus der evolutionären Algorithmen. Naja, wie fängt man an? Man muss wie immer bei Algorithmen mit einer Initialisierung anfangen. Das ist jetzt der Punkt außerhalb des Zyklus. Man initialisiert eine Population und die ist erstmal da, aber das ist einfach nur eine Population. Wir wissen jetzt nicht, wie gut oder schlecht einzelne Mitglieder dieser Population sind. Und das ist eben auch keine triviale Aufgabe, die Mitglieder der Population, die müssen nämlich jetzt bewertet werden. Da kommt nicht, also nicht immer einfach nur, man guckt drauf und sagt 3, sondern so eine Bewertung kann auch schon wieder der Ablauf eines komplexen Algorithmus sein. Also auch das Bewerten eines einzelnen Individuums kann so seine Zeit dauern. Ja, das, was dann passiert, ist die sogenannte Paarungsselektion. Es wird also jetzt ausgesucht, aus welchen 2 oder 3 oder mehr Individuen ein neues Individuum gemacht wird. Also Sie haben irgendwie 2 Lösungen. Wir werden auch gleich Beispiel brauchen, weil das Beispiel wird dann etwas anders. Wir werden als übernächstes Beispiel dann auch sehen, wir hatten ja schon das Rundreiseproblem uns angeschaut, wie man aus 2 Rundreisen eine neue Rundreise konstruiert. Und dann guckt man, ist die neue Rundreise, die ich zusammengebastelt habe aus den beiden anderen Rundreisen, ist die besser oder schlechter als das, was ich vorher hatte? Und dann haben wir halt, wir haben 2 Rundreisen und also wir haben erstmal einen ganzen Pool an Rundreisen. Das ist halt hier nach der Initialisierung haben wir jetzt so einen ganzen Pool an Möglichkeiten. Das, was wir dann eben machen, ist, wir wählen 2 oder mehr oder wir werden gleich das konkrete Beispiel haben, dass wir nur einen auch auswählen. Das, was dann ist die Paarungsselektion halt besonders leicht. Was dann halt passiert, ist, wenn man halt mehrere, wie bei dem anderen Beispiel, was ich gerade gesagt habe, bei der Rundreise, dann werden halt mehrere Rundreisen ausgewählt. Und wie ich aus den 2 Rundreisen ausgewählten Individuen der Population ein neues Individuum bekomme, das nennt man Rekombination. Ist halt lustig, auf Englisch ist das halt das Wort Crossover. Also deutlich anders das englische Wort. Also auf Deutsch sagt man dann halt, dass eine Rekombination stattfindet. Auf Englisch ist das halt ein Crossover. Gibt es also nicht nur in Fernsehserien, sondern auch in evolutionären Algorithmen. So, nachdem man also die Paarungsselektion durchgeführt hat, hat man rekombiniert. Das heißt, da ist jetzt das neue Individuum. Und naja, diese Rekombination, das ist jetzt da oben der Versuch, dass hier etwas vererbt worden ist. Das, was man jetzt noch haben will, das ist wie bei unserem Explorieren und Exploitieren, ist halt nicht so, hey, ihr da hinten in der Ecke, ihr habt heute ein Ausdrucksbedürfnis oder was ist, also ich höre hier vorne Sie beide ziemlich gut, vor allem Sie, ne? Vielleicht irgendwie die Bässe rausnehmen oder so. Ne? Also Rekombination. Jetzt muss noch variiert werden. Das heißt, das, was jetzt ansteht, ist, dass wir uns überlegen, wie man mutiert, also eine Mutation durchführt. Ja, und jetzt, noch ist wieder nichts passiert in Bezug auf Bewertung. Wir haben Individuen ausgewählt, wir haben ein neues Kind erzeugt oder vielleicht auch mehrere, haben dann noch auf ein oder mehrere der Kinder eine Mutation angewandt. Und jetzt müssen wir wieder bewerten, was dabei rausgekommen ist. Und ja, das, was dann durchgeführt wird, ist die sogenannte Umweltselektion. Wenn das, was dabei rausgekommen ist, bei der Mutation schlecht war, dann wird es nicht weiterverfolgt. Wenn es besser ist als ein Elternteil oder jemand anders im Individuenpool, dann wird halt das neue Objekt, das neue Individuum gegen ein altes Individuum ausgetauscht. Also das ist dann diese Umweltselektion. Und wenn man jetzt dann da durch ist, jetzt gelingt es mir wieder nicht, den Kreis zuzumachen, dann wird noch eine Terminierungsbedingung abgefragt. Terminierungsbedingung Ja, und bei Nein wird halt dann weitergemacht mit der Paarungsselektion und bei Ja verlassen wir diesen Kreis. Also, wir gucken uns 1000 Generationen an, irgendwie sowas ist dann halt die Terminierungsbedingung und wenn halt einfach, wir haben noch nicht genug Generationen uns angeguckt, dann wird halt die nächste Paarungsselektion gemacht und dann machen wir wieder mit diesem Kreis weiter. Das ist der sogenannte Zyklus evolutionärer Algorithmen. Und dieser Zyklus, möchte ich Ihnen jetzt erstmal, das ist das, was man so lernt. Jetzt möchte ich das natürlich etwas konkretisieren, so als Algorithmus. Dieser Algorithmus ist dann natürlich auch erstmal ein allgemeiner evolutionärer Algorithmus, also ein allgemeiner EA. Ja, was ist erstmal gegeben? Gegeben ist wie immer eine Zielfunktion. Wie bei der Partikelschwarmoptimierung, natürlich wieder als Blackbox. Nicht so, dass wir diese Zielfunktion ganz konkret da stehen haben. Was wir noch haben, was jetzt hier nicht so genau spezifiziert ist, das ist die Populationsgröße. Also wir haben noch die Populationsgröße als Parameter. Populationsgröße, die bezeichnet man als μ. Und wir haben die Anzahl der neuen Nachkommen. Die bezeichnet man als Lambda. Ja, und mit beiden zusammen spricht man halt von einem μ. Das Plus wird jetzt nicht als Addition, sondern als und gelesen, μ Lambda EA. Also die werden jetzt nicht addiert, sondern das ist ein μ und Lambda EA. Also ich hätte ein anderes Zeichen für benutzt, aber diese Schreibweise, die ist halt allgemein üblich. Also das ist ein evolutionärer Algorithmus, wo die Population die Größe 1 hat und die Anzahl der die Größe μ hat und die Anzahl der Nachkommen, die immer neu erzeugt werden, hat halt die Anzahl Lambda. So, unser Algorithmus sieht jetzt also im Detail wie folgt aus. Wir hangeln uns jetzt wirklich diesen Kreis, also diesen Kreis hier, den hangeln wir uns jetzt durch, natürlich inklusive der Initialisierung. Das heißt, wir haben die Population zum Zeitpunkt 0 jetzt zu erzeugen. Das ist also, erzeuge eine Population der Größe μ. Das kann jetzt einfach raten sein, wie auch immer. Hauptsache wir haben dann, das ist wie bei unserer Partikelschwarmoptimierung oder beim Ameisenalgorithmus, da werden die Ameisen irgendwo ausgesetzt. Bei der Partikelschwarmoptimierung wurden halt die Partikel irgendwie im Suchraum initialisiert. So passiert das jetzt hier auch. Immer mit dem übernächsten Beispiel, Rundreisen, wir gucken einfach ein paar zufällige Permutationen durch, und zwar μ Stück, das ist unsere Anfangspopulation. Ja, und jetzt muss halt, jetzt sind wir genau hier, jetzt wird halt bewertet, und die Bewertung, die ist natürlich jetzt ganz allgemein, weil wir ja einen allgemeinen EA hinschreiben, evaluiere bezüglich der Zielfunktion f die Population t. Das ist jetzt unsere Initialisierung. Diese beiden Schritte hier, die sind jetzt abgeschlossen. Und jetzt gehen wir in den Zyklus hinein. Jetzt hier mit unserer Abfrage beginnen. Ja, wir werden ganz sicher noch nicht 10.000 Generationen durchhaben. Ja, das heißt, wir gehen jetzt dann tatsächlich in die Schleife hinein und jetzt kommt halt die Paarungsselektion. Also selektiere die Eltern P', ja, je nachdem wie halt unser Algorithmus arbeitet, können die Eltern auch nur aus einem Individuum bestehen, aus zwei oder beliebig vielen, also ja, wie immer sie ihren evolutionären Algorithmus aufziehen. Ja, und zwar werden die halt für die Lambda-Nachkommen ausgewählt. Ja, und wo werden die ausgewählt? Natürlich aus der vorhandenen Menge der Individuen. Und ja, das wird jetzt, muss nicht wieder irgendwie zufällig sein, sondern es darf einen Selektionsoperator geben und der Selektionsoperator, der darf natürlich auch in die vorhandene Population gucken und dann irgendwie schon mal die besten Lösungen nehmen oder die beste und die schlechteste oder sowas. Also da können Sie sich natürlich wieder alles Mögliche ausdenken. Ja, auch das ist dann wieder unter dem Oberbegriff Heuristik zu führen und es gibt nicht irgendwie die beste Wahl, sondern das ist wieder problemabhängig, dass Sie ausprobieren, was Sie dann an der Stelle entsprechend dann machen. So, also Sie haben jetzt die Eltern erzeugt und jetzt ja, aus den Eltern werden jetzt die Nachkommen erzeugt. Nicht? Auch das kann wieder ein Algorithmus sein. Ne? Das muss nicht irgendwie was ganz Einfaches sein, sondern es kann auch wieder ein komplizierter Algorithmus sein, der aus zwei, drei oder auch nur einem Elternteil die entsprechend lambda vielen neuen Individuen erzeugt. Ja, und die Nachkommen, die werden jetzt noch mutiert. Ja, dafür gibt es dann halt den entsprechenden Mutationsoperator. Also wir haben den Selektionsoperator und den Mutationsoperator. Das sind genau unsere beiden Sachen da oben, nicht? Hier die Rekombination noch schön drin, die dann eben in der Hoffnung, dass man was erbt, ja, das, hier ist jetzt die Vererbung drin, hier wird jetzt versucht auch zu explorieren, das heißt, man versucht jetzt auch da nochmal hinzukommen, wo man noch nicht gewesen ist. Ja, jetzt wird wieder evaluiert. Und zwar werden jetzt die Nachkommen die mutierten Nachkommen evaluiert. Funzt der Compiler nicht. Also, wir sind jetzt bei der Stelle Bewertung in unserem Zyklus und jetzt kommt nochmal eine neue Selektionsrunde. Die neue Population, die setzt sich halt zusammen aus dem Selektieren von μ in die Individuen aus unserer Menge der neun möglichen Lösungen. Ja, und natürlich gehen wir dann zum Schluss das beste Individuum aus. So, damit Sie die hinten noch sehen können, schieben wir mal die Tafel nach oben. Das ist also jetzt unser Verfahren. Ja?
Will ich nicht auch noch aus P von P selektieren? Hm? Also will ich tatsächlich nur aus den neuen Individuen selektieren oder aus dem, den wir enthalten? Im letzten Schritt. Momentan tue ich ja nur aus P3' selektieren. Das sind ja alle Nachkommende, also keine Elternteile. Und wahrscheinlich muss ich P von T plus 1 heißen oder so.
Ich habe, wenn ich hier in meiner Ausarbeitung noch stehen, T auf T plus 1. So geht es ja auch. Ne? Hier muss natürlich dann auch noch unsere Anfangspopulation hin. Das ist dann über minus 1. So. Jetzt geht es auch um das Semikolon. So, also, das heißt, wir jetzt werden insgesamt μ, um unsere Populationsgröße zu halten, jetzt werden wieder μ-Individuen aus der Gesamtpopulation ausgewählt, um weiterzulaufen. So, jetzt gibt es noch zwei Fachausdrücke, die im Zusammenhang mit evolutionären Algorithmen ganz wichtig sind. Das sind nämlich Phänotyp und Genotyp. Der Genotyp, das ist das, wie man eine mögliche Lösung kodiert. Also der Genotyp, das ist das, wie ein Individuum kodiert wird. Nicht? Das heißt, wir arbeiten ja auf unseren Kodierungen. Wir haben zwei Kodierungen und machen daraus irgendwie eine neue Kodierung bei der Rekombination eines neuen Individuums. Das nennt man halt den Genotyp. Nicht? Das heißt, wenn Sie so einen Algorithmus implementieren, dann müssen Sie sich auch da überlegen, wie stelle ich eine Lösung dar. Ja, wir werden gleich das Sortierproblem angehen. Da geht es halt darum, dass es eine Permutation der Eingabefolge ist. Also wir kennen die Eingabefolge nicht, sondern wir werden gleich auf der Suche sein nach der Permutation, die die uns unbekannte Eingabefolge sortiert. Aber wir haben natürlich wieder unsere Blackbox. Ne? Wir müssen natürlich aufpassen, dass da auch alles passt. Unsere Blackbox, da müssen wir unsere Zielfunktion eben auch für ausdenken. Das heißt, bei dem, was wir gleich machen werden, ist es so, dass eine Permutation der Genotyp ist. Und auch bei einer Rundreise wird es dann so sein, dass eine Permutation der Genotyp ist. Das ist einfach nur eine Permutation. Ne? Also 1 wird abgebildet auf 2, 2 wird abgebildet auf 7, 7 auf 3, ne, so wie man halt Permutationen darstellt. Da gibt es dann gleich wieder mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal so diese Möglichkeit, dass man das so als 1 auf, so oben die Zahlen 1 bis n und dann unten, wo es drauf abgebildet wird. Eine andere Möglichkeit, schon gleich ein anderer Genotyp dann auch, diese Zykelschreibweise, nicht? Also 1 auf 2, 2 auf 7, 7 auf 3 und 3 wieder auf 1. Ne? Dann schreibt man halt diese Zahlen, die ich gerade gesagt habe, hintereinander und macht Klammern drumherum. Nicht? Dann hat man eben den ersten Zyklus und dann eben die den zweiten Zyklus machen und so weiter. Das ist dann die Zyklenschreibweise für Permutationen. Das ist dann halt ein anderer Genotyp. So, das ist also der eine Ausdruck. Das ist das, wo drauf gearbeitet wird. Das, was dargestellt wird, das ist der sogenannte Phänotyp. Das ist das, wäre dann eben die tatsächliche Permutation der Zahlen oder eben die tatsächliche Rundreise, um die es dann geht. Und das, was dann ganz häufig gemacht wird, ist, dass die Operationen auf den Genotypen stattfinden und natürlich dann die Bewertung und die Selektion auf dem Phänotyp. Das heißt, man muss zwischen diesen beiden Sachen auch immer irgendwie effizient hin und her kommen. Nicht? Also Phänotyp ist das, was dargestellt wird, der Genotyp ist das, wie es dargestellt wird. So. Ja, dieses algorithmische Schema, so kann man das ja bezeichnen. Jetzt will ich es wieder richtig rummachen. Dieses algorithmische Schema, das ist etwas, das wir jetzt anwenden wollen auf ein uns eigentlich sehr gut bekanntes Problem, wo man es nicht wirklich anwenden sollte. Der Vorteil von dem, was ich jetzt machen werde, ist, dass bei der Darstellung es auch möglich ist, Beweise zu machen. Also wie immer im Bereich der Heuristiken weiß man ganz wenig über Beweise. Dass man halt zeigt, dass man tatsächlich was findet. Also wenn man eine probabilistische Analyse machen, diese probabilistische Analyse wird halt zeigen, dass dieser Algorithmus, den wir dann da natürlich gleich wieder mit Leben erfüllen werden, wir müssen halt hier so Selektion auf Mutationen werden wir auch ganz verzichten, aber wie man rekombiniert, wie man also aus einer Lösung eine andere Lösung macht, das werden wir alles genau konkretisieren und dann werden wir eine Analyse machen, die dann beweist, dass der Algorithmus mit so und so Laufzeit dann auch mit, also das ist eine probabilistische Analyse, wenn man also mit erwarteter Laufzeit findet, der dann tatsächlich die gesuchte Lösung. Nicht, deswegen das Sortierproblem ist so schön einfach, dass man das halt machen kann. Und ich hatte schon gesagt, danach werde ich Ihnen dann halt vorstellen, wie man das auf dem ganz schwierigen Problem des Findens einer kurzen Rundreise, wie man da dann auch nochmal mithilfe eines evolutionären Algorithmus arbeitet. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen jetzt mal zeigen, wirklich wie dieses algorithmische Schema, das da angegeben ist. Und Sie sehen auch, das ist so einfach, dass Sie es wieder in den Übungen werden implementieren können. Dass ein derart einfacher Algorithmus tatsächlich dazu führt, dass man die optimalen Lösungen findet, die man haben will. Insbesondere eben, wenn man das Sortierproblem angeht, das eben so einfach ist, dass man da genügend Zeit hat. Also wenn Sie sortieren wollen, sollten Sie das nicht mit einem evolutionären Algorithmus machen. Das, was wir jetzt machen werden, ist, um diese Techniken, die da angewandt werden, mal wirklich exemplarisch durchzuziehen. So, und das Problem, das wir angehen wollen, hatte ich ja gerade schon verraten. Es geht halt um das Sortieren. Und da müssen wir uns jetzt eben wieder einige Sachen überlegen. Erstmal die Population. Also erstmal müssen wir natürlich sagen, wie sieht denn jetzt die Eingabe und wie sieht dann die Zielfunktion aus? Wir müssen uns dann irgendwie überlegen, dass eine Folge sortierter ist als die andere. Wir müssen also jetzt dann auch, um die Bewertung überhaupt hinzukriegen, so ein Maß für Sortiertheit einführen. Und ich werde Ihnen gleich ein ganzes Rudel an solchen Maßen vorstellen. Ja, also wir werden jetzt das Sortierproblem angehen und ein Individuum benutzen und ein Nachkommen. Ja, also wir werden immer mit unserem Individuum, das wir haben, werden wir dann immer ein Nachkommen erzeugen und dann halt schauen, wer von den beiden der Bessere ist als Selektion und den Besseren dann halt nehmen und dann mit dem Algorithmus weiterarbeiten. Also das mit einem Individuum. Ja, in unserer Schreibweise ist das dann also ein 1 plus 1 EA. Also erstmal, der Algorithmus, der gleich vorgestellt wird, ist nicht beliebig schlecht, sondern er ist sogar erstaunlich gut. Aber natürlich, das Sortierproblem, da gibt es so viele maßgeschneiderte Algorithmen für. Das sollte man im Allgemeinen halt nicht mit einer Heuristik lösen. Ne? Das, was jetzt ist, ist, wir werden unser heuristisches Schema anwenden auf das Sortierproblem und eben das machen, was ich jetzt aufschreiben werde. Wichtig für uns dabei ist, dass man diesen EA analysieren kann. Nicht so wie wir bei der Partikelschwarmoptimierung die Konvergenzkriterien hergeleitet hatten und beim Hitz-Algorithmus diese Sache mit dem größten Eigenwert und dem zugehörigen prinzipiellen Eigenvektor, der dann eben sagt, wie relevant eine Seite ist oder nicht. Ja, das war ja, also da hatten wir so die ersten Schritte einer Analyse gemacht, bei der Partikelschwarmoptimierung hatten wir sogar sehr genau analysiert. Und so etwas werden wir jetzt eben auch hier für diesen EA uns anschauen. So, die Eingabe. Das soll eine Permutation Pi der Zahlen 1 bis n sein. Und wie schreiben die Leute in der Mathematik dafür? Pi-Element Sn. Groß Sn ist die symmetrische Gruppe über n Elementen. Wenn man halt angeben will, das ist die symmetrische Gruppe. Angeben will, dann sagt man Pi-Element Sn oder man sagt, es ist eine Permutation der Zahlen 1 bis n. So, wichtig für uns ist, wir sehen die nicht. Nicht? Diese Eingabe ist jetzt in unserer Blackbox drin, ist halt verborgen in einer Blackbox. Das heißt, wir selbst müssen also eine Permutation angeben, sodass, also unser Ziel ist es, Permutation zu finden. Permutation finden, sodass daraus auf angewandt die Folge 1 bis n. Aber das Ganze ist halt in einer Blackbox. Wir haben also irgendwie eine Permutation, können die der Blackbox geben und die Blackbox gibt uns dann den Wert unserer Permutation zurück. Den Wert, wir haben ja noch gar keine Funktion. Deswegen müssen wir jetzt unsere Zielfunktion angeben. Das heißt, das, was wir jetzt brauchen, ist, wir benötigen eine Zielfunktion, also wir haben selbst unsere Permutation und wir müssen halt jetzt dann irgendwie wissen, ja, wie stark ist jetzt die Sortiertheit von dem, was wir haben. Also die sortierte Folge sollte irgendwie ganz toll sein, ne? Da sollte eine gute Zahl rauskommen. Und wenn wir irgendwie sozusagen falsch rum sortiert haben, dann sollte eine ganz schlechte Zahl rauskommen. Und das, was wir benötigen, eine Zielfunktion, die ein Maß für die Sortiertheit von Objekt ist. Da gibt es halt mehrere von diesen Zielfunktionen, diesen Maßfunktionen. Eine ist halt, dass man die Anzahl der Inversionen zählt. Das ist also die Anzahl der Paare, Also, das, was wir machen wollen, ist, wir wollen maximieren. Hätte ich vielleicht sagen sollen. Also, wir benötigen ziemlich ein Maß für Sortiertheit ist. Ich schreibe es mal hier hin. Ziel ist, je größer das Maß, umso sortierter die Folge. Nicht? Das heißt, wenn Sie eine sortierte Folge haben, dann sind alle Paare in der richtigen Reihenfolge. Dann sind alle Paare in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, wie viele Paare gibt es? N über 2 viele, nicht? Also n mal n minus 1 halbe. Das wäre dann eben der bestmögliche Wert. Und dann haben wir tatsächlich auch eine sortierte Zahlenfolge. Und dann gibt es kein Paar, das falsch herumsteht. Alle Paare stehen richtig rum. Und ne, das, wenn wir das als Maximierungsproblem betrachten, dann haben wir tatsächlich die maximale Lösung gefunden. Also ne, INV steht für Inversionen. Inversionen, also eine Inversion ist eigentlich ein falsch herumstehendes Paar. Und das, was wir jetzt hier machen, ist eben, wir zählen die Nicht-Inversionen, eben weil wir maximieren wollen. Hier geht es also darum, dass wir zähle die Paare in richtiger Reihenfolge. Also wir können jetzt sozusagen sagen, na, du Blackbox, gib uns, na, wir haben jetzt hier unsere Permutation, wenn du die anwendest auf deine Eingabefolge, die wir ja nicht kennen, wenn du die darauf anwendest, muss er dann machen, dann rechnet er die Anzahl der Paare, die in der richtigen Reihenfolge stehen aus und gibt uns diese Zahl zurück. Nicht? Das heißt, wir haben unsere Permutation, geben die der Blackbox und die Blackbox sagt, ja, damit hast du 39 richtig stehende Paare. Aber wir kennen, ja, n kennen wir, also n mal n minus 1 halbe, das ist die Anzahl, auf die wir hinaus wollen. Ja, dann wissen wir, ja, wir sind jetzt entweder besser geworden oder nicht besser geworden gegenüber unserem Individuum, das wir vorher hatten. Nicht? Also das ist eins dieser Maße, ein weiteres Maß ist der Hamming-Abstand. Das ist die Anzahl der Indizes, die Anzahl der Indizes, wo die richtige Zahl steht. Wir haben ja gesagt, wir suchen die Permutation 1, 2, 3 bis n. Und wenn die Zahl 4 schon an der Stelle 4 steht, dann hat die hier als Beitrag eben eine 1. Und wenn alle sortiert sind, haben wir n. Wenn überhaupt nichts sortiert ist, ist diese Zahl halt 0. Das ist also die Anzahl der Schlüssel. Die Anzahl der Schlüssel an richtigen Positionen. Und das Hamm steht für Hamilton. Also Hamm, nicht Hamm, Hamming-Distanz. Sie kennen das vielleicht, Hamming-Distanz zwischen zwei Binärfolgen ist halt die Anzahl der Stellen, an denen sie sich unterscheiden. Also, da kommt dieser Name her. Und ein weiteres Maß ist die longest ascending subsequence. Das heißt, das, was wir da sozusagen optimieren wollen, ist die längste Teilfolge, die schon sortiert ist. Also 1, 2, 3, 5, 7, 9, 19, 22 ist eine sortierte Folge. Und wenn dann als nächstes die Zahl, was habe ich jetzt nicht gesagt, 19 kommt, da geht es dann wieder runter. Und wenn dann da nichts Längeres mehr kommt, ist das, was ich gerade gesagt habe, die längste ansteigende Teilfolge. Und das ist dann das, was da gemessen wird. Also die Zahl ist dann also die Länge k der längsten aufsteigenden Teilfolge I' I1 kleiner gleich ist I'K. Also longest ascending subsequence, die Abkürzung longest ascending subsequence. Das ist unser drittes Maß. Ja, jetzt müssen wir halt den Algorithmus umsetzen und jetzt müssen wir irgendwie die Operationen, die wir hier stehen haben, uns mal anschauen und diese Analyse, die ich jetzt Ihnen präsentieren möchte, die hat halt was damit zu tun, dass man ja lange Zeit irgendwie gedacht hat, ja, so diese Mutationen, das ist gar nicht so wichtig. Das, was wir also jetzt machen werden, ist, wir werden gar nicht rekombinieren, wir haben nur ein Individuum, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir werden mutieren. Und diese Mutation ist halt, dass wir unsere vorhandene Permutation hernehmen, die mutieren und dann gucken, wir müssen uns für eins dieser Maße entscheiden, das werden wir dann halt, dieses Maß benutzen wir und dann mutieren wir und dann gucken wir, ob wir bezüglich dem gewählten Maß besser geworden sind und wenn wir das sind, dann nehmen wir diese neue Permutation als unsere mögliche Lösung. Und wenn die halt dann als nächstes ausgewählt wird, wir haben nur ein Individuum, sie wird also auch ausgewählt, dann wird die wieder mutiert und wenn die neue Permutation besser ist, wird sie halt genommen und das Verfahren wird dann wiederholt. Also das, was wir machen, ist, wir werden immer besser, weil wir nehmen nur dann eine neue Permutation, wenn sie besser ist als die vorhergehende. Das ist dann halt wieder so ein Technobubble-Ausdruck, das sind sogenannte Hill-Climber, weil wir immer besser werden, wir maximieren ja und das Ganze ist dann ein sogenannter Hill-Climber, das heißt, wir klettern den Berg hoch, dadurch, dass wir besser werden und wenn wir besser werden, wenn ich unendlich lange laufe, erreiche ich natürlich auch den Gipfel irgendwann mal und der Gipfel ist halt hier eben dieses n mal n minus 1 halbe, die Anzahl der Indizes, wo wir hier eben diese Gleichheit haben, das ist n, das heißt, wenn wir hier bei n angelangt sind, haben wir die optimale Lösung bei longest ascending subsequence. Wenn die gesamte Folge nur noch eine die longest ascending subsequence ist, dann muss das halt von 1 bis n sein, dann kommt auch hier also n raus. Also hier suchen wir nach der Zahl sowas wie n Quadrat halbe und hier wird beide Male nach der Zahl n gesucht. Das ist also wir suchen nach dem Pi-Strich, sodass halt der Wert von diesem Pi-Strich entsprechend dann halt n und n mal n minus 1 halbe ist. So, also was ich gerade gesagt habe, ist, wir werden mutieren, müssen jetzt als nächstes dann unsere Mutationsoperatoren angeben. Und naja, dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, so einen Berg hochlaufen, wer schon mal in den Bergen gewesen ist, also das letzte Stück kann schwierig sein. Und das müssen wir uns dann nochmal genau auch mathematisch ansehen, dass wir auch über alles hinwegkommen. Also ich habe ja gerade gesagt, ein Hill-Climber, wenn ich jetzt auf so einem kleinen Hügelchen bin, dann geht es ja auf der anderen Seite wieder runter. um dann auf der richtigen Seite zum Berg nach oben zu kommen. Das heißt, wir müssen, ja, wir müssen irgendwie dann von der Spitze, wo wir sind, auf den anderen Abhang rüberspringen, sodass wir dann auf der anderen Seite sogar besser rauskommen, als da, wo wir jetzt sind. Das müssen wir auch noch sicherstellen mit unserem Algorithmus. Ja? Nein, nein, das ist ja nur der Zielwert. Also wie Sie jetzt die Permutation darstellen, da müssen wir jetzt zum Glück nicht so viel zu sagen. Ich habe ja gerade von der Zyklenschreibweise gesprochen oder dieser Schreibweise, dass ich halt oben die Zahlen 1 bis n hinschreibe und unten halt Pi von 1 bis, also Pi 1, Pi 2 und so weiter. Da müssen wir uns jetzt zum Glück nichts groß, müssen wir keine großen Gedanken drüber machen. Das ist sozusagen das, was jetzt in der Blackbox drin ist. Die Blackbox, die muss natürlich wissen, wie wir die Permutation dargestellt haben. Die geben wir der Blackbox und die muss dann halt sozusagen die Darstellung nehmen und auswerten. Das ist dann das, was in der Blackbox ist. Wir werden jetzt eben drauf schauen, wie man das hier macht. Und dass wir tatsächlich unser Ziel erreichen. Natürlich, es ist ein zufallsgesteuerter Prozess. Ja, wer also immer Pech hat, dann findet der Algorithmus keine Lösung, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Algorithmus immer Pech hat. Und das, was wir halt machen werden, ist, wir drehen das Ganze sogar um und wir werden zeigen, dass der Algorithmus eben im Durchschnitt ziemlich viel Glück hat. Nicht? Aber ne, das müssen wir auch alles streiten. Also ne, nachdem wir jetzt eben ne, das Maß, die Maßfunktion angegeben haben, nicht hier für die Evaluationsfunktion, Sie sehen schon jetzt, eine Evaluationsfunktion ist nicht trivial oder so, da muss man auch drüber nachdenken. Es ist nicht einfach so Funktion und fertig, sondern Sie sehen, hier kann man auch schon wieder gleich mehrere Sachen angeben. So, um jetzt... Jetzt müssen wir eben sagen, was unser Algorithmus mit den Permutationen machen kann. Wenn wir jetzt ein paar elementare Operationen angeben, aus denen dann hinterher der Mutationsoperator zusammengesetzt ist. Also das, was wir jetzt machen wollen, ist, also wir wollen mutieren und wir haben lokale Operationen auf unserer Permutation, die wir haben. Eine erstmal naheliegende Operation, das ist die Swap-I-Operation. Die sagt einfach nur, tausche die Schlüssel an Position i und i plus 1, falls i kleiner als n ist. Gut, das ist jetzt eine Operation, die nur benachbarte Schlüssel betrachtet. Und naja, da kommt einem irgendwie gleich Bubble Sort in die Erinnerung. Benachbarte, also Sortierverfahren, die ausschließlich benachbarte Schlüssel vergleichen, die sind per se schlecht. Also die brauchen auch grundsätzlich n Quadrat viele Schritte. Warum sollten wir das bei unserem Verfahren überhaupt anwenden, also immer nur benachbarte Schlüssel vertauschen? Wir können gar nicht besser werden als n Quadrat. Und wenn wir halt irgendwie rumwürfeln, werden wir auf gar keinen Fall dieses n Quadrat brauchen, sondern vielleicht sogar n hoch 3 oder so. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Aber na, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit für eine Operation, für eine lokale Operation. Ja, das ist noch nichts, was jetzt im Moment besagt, wie die Mutation auswirkt. Die Mutation, die wird dann halt darin bestehen, dass wir nicht eine dieser Operationen ausführen, sondern dass wir vorher nochmal würfeln, wie viele Operationen wir auswürfeln. Also wir würfeln aus, was für eine Sorte Operationen. Wie gesagt, Swap habe ich schon gleich in eckige Klammern gesetzt. Und wir werden die gleich beschriebenen Operationen ausführen. Wir werden auswürfeln, welche Operationen wir ausführen, und wir werden auch noch auswürfeln, wie viele von diesen Operationen wir ausführen. Das brauchen wir halt, was ich vorhin gesagt hatte, mit diesem Hill-Climben. Wenn wir auf so einem kleinen lokalen Hügel sind, dann geht es ja auf der anderen Seite wieder runter, und wenn wir aber besser werden wollen, es geht dann runter und auf der anderen Seite geht es dann sozusagen den richtigen Berg hoch, dann müssen wir von unserem lokalen Hügel irgendwie rüberkommen. Wenn wir jetzt nur so einen lokalen Schritt machen, dann würden wir ja nur einen Schritt nach vorne gehen, da geht es ja dann runter, und das ist dann eben keine Verbesserung, das heißt, wir bleiben auf unserem suboptimalen Gipfel, aber wir wollen halt auf den ganz großen Gipfel rüber, das heißt, eine Operation reicht nicht, das heißt, wir müssen dann irgendwie noch auswürfeln, ich sage jetzt 20 Operationen, mit 20 Operationen schaffen wir es runter und auf der anderen Seite wieder hoch, also es ist ja nicht, dass jede einzelne Verbesserung oder jeder einzelne Schritt eine Verbesserung zur Folge haben muss, sondern alle zusammen sollen halt eine Verbesserung zur Folge haben, und da auf diese Art und Weise können wir dann auf der anderen Seite auch tatsächlich hoffentlich jedenfalls wieder den Hügel, den besseren Hügel auch nach oben laufen. Ja, werden wir auch gleich nochmal sehen. Also diese Swap-Operation ist eine eben die viel bessere Operation, ist Exchange IJ. Die sagt eben dann, tausche die Schlüssel an Position I und J. Und eine weitere interessante Operation ist die Jump IJ-Operation. Die besagt eben, dass der Schlüssel an Position I an die Position J springt. Und alle dazwischen werden einen nach vorne beziehungsweise nach hinten verschoben. Bevor Sie sich jetzt irgendwie fragen, was erzähle ich Ihnen denn da, das sind genau die Sachen, wo ein Beispiel viel zielführender ist als jetzt diese Beschreibung. Also wenn wir die Permutation, ich schreibe jetzt sozusagen erste, wie Zahlenfolge Sie sortieren wollen, 8, 4 und so weiter. Also 8, 4, 3, 6, 1, 7, 2, 5. Und jetzt kommt ein Jump 2, 6. Was heißt das? Das heißt dann, dass ja, das hier ist die Position 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Position 6. Also Jump 2, 6. sagt jetzt nach dem, was da steht, die 4 springt dahin, wo im Moment noch die 7 steht. Und alles dazwischen, ne, das ist jetzt das, was dann da etwas abstrakt steht, alles, was dazwischen steht, wird jetzt um eine Position jetzt dann, ja, wie muss es sein, nach vorne geschoben. Das heißt, nach Jump 2.6 haben wir hier natürlich immer noch die 8, da hat sich nichts geändert. Und die 4, die springt jetzt sozusagen hier zwischen und jetzt wird alles wieder in die entsprechenden Arrayfelder geschrieben, also 3, 6, 1, 7, 4, 2, 5. Also die 4 ist jetzt hier hingesprungen und die anderen sind alle nach vorne geschoben worden. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Deswegen beziehungsweise nach vorne, beziehungsweise nach hinten. Jetzt ein Jump 7-3. Ja, 7-3 ist jetzt hier 1, 2, 3. Da wird hingesprungen. 3, 4, 5, 6, 7. Und die 2 ist das, was springt. Das heißt, nach dem Jump, die 2, die springt jetzt sozusagen hier hin. 2, 6, 1, 7, 4, 5. Das sind jetzt 2 Jumps mal exemplarisch vorgestellt. So, also das sind jetzt unsere elementaren Operationen und diese elementaren Operationen, die wollen wir jetzt auf unseren, in unserem Mutationsoperator benutzen. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist eben der Mutationsoperator. Wir wählen jetzt eine natürliche Zahl groß S und na, da lassen Sie sich jetzt noch mal ein bisschen, oder ich schreibe schon mal das wichtige Wort hin, gemäß einer Poisson-Verteilung. Lambda gleich 1, das ist jetzt nicht das Lambda von unserem EA. Das Lambda ist schon fest, das ist ja 1, wir haben einen 1-1-evolutionären Algorithmus. Sondern das, was wir jetzt machen wollen, ist eine Poisson-Verteilung mit dem Parameter Lambda gleich 1 benutzen. Was ist das? Wie vertraut sind Sie mit Poisson-Verteilung? Oder, also wem ist das jetzt ein völliges Rätsel, was da steht? Sie dürfen das auch so ruhig zugeben. Poisson-Verteilung, schon mal gehört? Also Poisson-Verteilung ist etwas, was in der Natur sehr häufig vorkommt. Es ist der Grenzwert der Binomialverteilung. Ach so. Also Binomialverteilung kennt man ja, wenn man n mal Beispielsweise, wenn man n mal eine Münze wirft mit Kopf und Zahl. N ist halt die Anzahl der Experimente. Und dann zählen Sie, wie oft mal Kopf und wie oft mal Zahl da war. Gut, Zahl, wenn ich weiß, wie oft Kopf da war, dann weiß ich, wie oft Zahl da war. Ich zähle also, wie oft Kopf da war. Das ist also mein 1-Ergebnis. Und dann zähle ich, wie oft kam die 1 vor. Wenn ich jetzt n mal eine Münze werfe, ist der Erwartungswert für die Anzahl der Kopfwürfe n halbe. Der Erwartungswert, oder dass es 0 mal rauskommt, ist ziemlich selten. Also 0 mal Kopf bei n Würfen ist sehr selten. N mal Kopf ist auch sehr selten. Und wenn man das genau sich mal überlegt, die Wahrscheinlichkeit von beiden Sachen ist 1/2. Wie viele Möglichkeiten gibt es, dass immer Kopf kommt? Naja, eine Möglichkeit, nämlich n über n. Ich würfle n mal und das n mal davon Kopf kommt, da gibt es nur n über n, das ist gleich 1, da gibt es nur eine Möglichkeit. Dass 0 mal Kopf kommt, dafür gibt es n über 0. Dass 1 mal Kopf kommt, dafür gibt es n über 1, viele Möglichkeiten, und das ist gleich n, also einmal entweder beim ersten Mal oder beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Also Sie sehen, und dass es 3 mal passiert ist, n über 3. Der Binomialkoeffizient ist gerade, wenn Sie n Möglichkeiten zur Auswahl haben, dass sie genau 3-mal treffen. Das ist eben n über 3. Deswegen der Binomialkoeffizient und die Wahrscheinlichkeit von dem, was ich gerade gesagt habe, die sind halt sozusagen, das nennt man dann eben binomial verteilt. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man 0-mal trifft, dass man genau 1-mal trifft, dass man genau 2-mal trifft. Und dann eben das n halbe, das geht dann halt so schön nach oben. N über n halbe ist natürlich der größte Wert und dann geht es wieder nach unten. Also diese Kurve, das ist dann halt die Binomialverteilung. Und wenn ich jetzt das n nehme und das n gegen unendlich laufen lasse, dann wird das ja immer größer, aber ich möchte halt dieses kurvige Verhalten beibehalten. Und ich möchte jetzt noch, was ich gerade gemacht habe mit diesem Binomial, war eben, dass bei n halbe der Erwartungswert ist. Ich kann den Erwartungswert aber auch verschieben. Das ist halt, dass ich das nochmal wieder als zusätzlichen Parameter in den Wahrscheinlichkeiten mit einsetze. Dann kann ich eben da, bei 1/2 habe ich diese Glockenkurve, wenn ich 1/3 nehme, dann verschiebe ich die, glaube ich, in Richtung von dem n, dann habe ich so die Glocke mehr so bei dem n, wenn ich das größer mache, habe ich es mehr so vorne. Also dadurch, dass ich halt den Würfel oder den Münzwurf nicht fair mache, sondern so ein bisschen an der Münze rumbiege, auf Englisch heißt das dann auch bent coin, also verbogene Münze, wenn ich also an der Münze rumbiege, dann kann ich halt die Wahrscheinlichkeit nochmal entsprechend verschieben. Und dann, also das, was hier jetzt das Ziel ist, dass ich halt irgendwie so sowas habe, dass ich also hier so den Gipfel beim Würfeln verschieben kann. Also ich möchte halt hier bei Lambda den Erwartungswert haben. Also das ist gar nicht Lambda-Strich, sondern ich möchte bei Lambda den Erwartungswert haben. Aber ich möchte nicht wie ich es gerade gesagt habe, für festes n, ich mache 20 Münzwürfe, sondern ich möchte auch die Möglichkeit haben, unendlich viele Münzwürfe zu machen. Trotzdem soll der Erwartungswert bei dem fest vorgegebenen Wert sein, den ich mir gewünscht habe. Also jeder Wert soll rauskommen können, also auch 10 Millionen oder 20 Millionen. Nur die Wahrscheinlichkeit davon soll ziemlich klein sein, nur es soll nicht verboten sein. Also wenn ich sage, ich mache 20 Münzwürfe, darf ich nicht 21 Mal würfeln. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte Münzwürfe machen, sodass halt die Wahrscheinlichkeit irgendwie, dass ich treffe 3 ist, dann arbeite ich halt mit dem Parameter Lambda gleich 3 und jede beliebige Anzahl an Münzwürfen ist erlaubt. Und das, was ich gerade gesagt hatte mit dem Binomialkoeffizienten, das können Sie nochmal ausrechnen und dann schreiben Sie einfach, n geht gegen unendlich, was passiert mit Binomialkoeffizienten. Da gibt es halt einen guten alten Trick, da tauchen ja dann auf einmal Fakultäten auf. Und wenn Sie sich noch an die Reihe für E hoch x erinnern, da tauchen 1 durch i Fakultät plus mindestens 2 durch 2 Fakultät und so weiter. Also da wird halt durch diese Fakultäten geteilt. Also diesen Grenzübergang, den kann man halt bestimmen. Und das, was dann eben hier gemacht werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, also das, was ich jetzt hinschreibe, ist sozusagen, Ich habe eine Münze jetzt mit unendlich vielen Seiten oder einen Würfel mit unendlich vielen Seiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl i rauskommt, dass die Zahl s, die ich würfle, dass die Zahl i ist, das ist gleich e hoch minus Lambda mal Lambda hoch i durch i-Fakultät. Ja, da sehen Sie, das ist einer von diesen Summanden in der Reihe für das e. Ja, also rein, da kennt man ja noch dann die binomische Formel wieder, da tauchen noch immer die Binomialkoeffizienten auf und dann machen Sie es ins Unendliche, dann wird daraus wieder die e-Funktion. Und das ist jetzt für uns halt gleich 1 durch e. E ist halt die Euler-Zahl mal i-Fakultät. Also, na, dass i groß ist, also dass da i gleich 20 rauskommt, ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Aber es ist nicht verboten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass s gleich 20 ist, ist 1 durch e mal 20-Fakultät. 20-Fakultät ist nicht gerade eine kleine Zahl. Also 1 durch 20 ist sehr, sehr nah bei 0, aber es ist nicht 0. Ne? Das ist immer das Wichtige dabei. Und also ne, das, was wir jetzt hier haben, ist, nicht, der Erwartungswert ist unsere 1. Also wenn wir jetzt diesen Würfel mit den unendlich vielen Seiten werfen, der Erwartungswert ist 1, was rauskommt, also im normalen Würfel, der Erwartungswert ist 3,5. Ja, auch wenn das nicht auf dem Würfel drauf ist, ne, der Erwartungswert ist 3,5. So ist das jetzt hier, dass der Erwartungswert 1 ist und die einzelnen Werte, die rauskommen, die haben halt diese Wahrscheinlichkeit. Nicht? Deswegen die Poisson-Verteilung ist eben eine sehr nützliche Sache. Erstmal, der Erwartungswert ist Lambda und für die Experten, die Varianz ist auch nochmal Lambda, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also irgendwie Lambda taucht immer an allen möglichen Stellen auf. Macht das Ganze, wenn man es sozusagen analysiert, einfach. Für uns ist es jetzt so, wir können beliebig, also wir wissen, was der Erwartungswert ist. Wir können aber trotzdem beliebige Zahlen S hier beim Würfeln erzeugen. Also keine Zahl ist verboten. Also auch S gleich 100 Millionen kann mal passieren. Natürlich 1 durch E mal 100 Millionen Fakultät. Wahrscheinlich nicht in diesem Universum und in unserem Leben, aber es ist halt nicht ausgeschlossen. Und das ist immer das, was wichtig ist. Keine einzige Zahl S ist an der Stelle halt ausgeschlossen. So. Also diese Zahl S ist nämlich die Anzahl der Operationen, die wir ausführen. Da sehen Sie jetzt, da schließt sich jetzt der Kreis. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist, wenn wir auf einen kleinen Hügel, aber schon auf der Spitze eines kleinen Hügels angekommen sind, um halt auf den nächsten besseren Hügel zu kommen, müssen wir halt unten wieder durch und dann müssen wir durch einige Operationen, die uns nach unten führen und dann kommen wieder die Operationen, die uns auf der anderen Seite nach oben führen. Mit einer Operation schaffen wir es nicht, mit zweien vielleicht auch nicht, aber ja, es gibt eine Zahl S, die uns auf die andere Seite bringt und ja, wenn wir halt oft genug diese Operation, ja, hier auch dieses Würfeln ausführen, werden wir das auch irgendwann mal schaffen. Das ist halt das, was für uns an der Stelle das Wichtige ist. Also diese Zahl S hier, wir schließen keine Zahl S aus. Das Beste für, wir haben halt den Erwartungswert 1, also normal, in den allermeisten Fällen wird die 1 rauskommen, aber wenn wir uns sozusagen festgebissen haben auf so einem Vorhügel vom Optimum, dann müssen wir mal mit größeren S arbeiten, aber die werden auch beim Würfeln kommen. Das ist eben das Wichtige dabei. So, jetzt weit ausgeholt, also wie ich gerade gesagt habe, nicht der Erwartungswert, die Klammer sowieso so nicht. Ne? Also ich schreibe jetzt noch den Erwartungswert mal dazu. Also der Erwartungswert für S, der ist gleich Lambda, der ist also gleich 1. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Varianz kann man einfach, das kann man ausrechnen. Wir kennen die Wahrscheinlichkeiten, wir haben jetzt den Erwartungswert. Das, was jetzt noch ausgerechnet werden muss, ist der Erwartungswert von S². Dann können Sie auch die Varianz ausrechnen und der Gag ist halt, die Varianz ist auch 1 dann. Nicht, also der Erwartungswert ist 1, die Varianz, nicht, die quantelt ja die Summe der Wahrscheinlichkeiten, dass man in so Intervallen beim Würfeln ist, und das ist auch 1. Also die Quantelung ist eben auch eine sehr schöne Sache hier an dieser Stelle. So, also das, was jetzt weiterläuft, ist dann eben So, wir wählen also jetzt zwei Indizes. Ne? Unsere Exchange-Operation und unsere Jump-Operation, die wir da oben haben, die brauchen halt beide zwei Indizes. Das heißt, wir wählen jetzt zwei Indizes, die sollen halt unterschiedlich auch sein, aus dem Bereich jeweils 1 bis n. Nicht? Also die sollen halt gleich verteilt sein. Das heißt, jedes Paar, ja, mit i ungleich j ist gleich wahrscheinlich. Also 1, 2 hat die gleiche Wahrscheinlichkeit wie 2, 1 und 3, 5 und 3, 9. Ne? Die haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Sie hat noch eine Frage? Ich habe. Deswegen zähle ich ja auch bis s plus 1. Genau. Ja. Ja, das, ja, damit wir die 0 jetzt eben hier sozusagen nicht haben, ist hier das plus 1. So, also wir wählen jetzt, ja, gleich verteilt die beiden Indizes, auf die wir jetzt entweder exchangen oder jumpen wollen. Und das ist jetzt eben dann das nächste, was wir machen. Ja, das ist jetzt eine parallele Operation mit Wahrscheinlichkeit 1,5, also ein Münzwurf, der jetzt da passiert, mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Machen wir jetzt einen Exchange von IJ und mit Wahrscheinlichkeit 1,5 machen wir ein Jump IJ. Ja, wie gesagt, das hier ist jetzt ein Münzwurf und ein Schritt, das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 machen wir das, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 machen wir das. Das ist jetzt unser Mutationsoperator. Wir wählen die Zahl S, wählen dann unser Indexpaar aus, würfeln dann nochmal, welche der Operationen wir machen. Das machen wir, also dieses Vorgehen hier, machen wir insgesamt dann S plus 1 mal. So. Und ja, wir haben jetzt den Mutationsoperator. Wir haben unsere T-Funktion, ne, Inf oder Hem oder Lass. Also jetzt haben wir alles zusammen. Wie sieht jetzt unser 1,1 EA aus? Wir nehmen jetzt unsere zufällige Permutation Pi 0. Ja, und jetzt ist halt sozusagen die Frage, ist das jetzt unsere Permutation, die werden wir auf die uns unbekannte Permutation Pi anwenden, die sozusagen die dann in die sortierte Folge 1 bis n umwandelt. Ja, das ist also jetzt die Initialisierung, das ist unser erstes Individuum, die Permutation Pi 0. So, f ist die Zielfunktion. Wir werden halt die verschiedenen Zielfunktionen nachher dann analysieren, eben inf oder ham oder las. Also f schreiben. Also, ne, opt ist bei inf n mal n minus 1 halber und bei ham und las n. So müssen wir es machen. Ja, wenn wir das Optimum noch nicht erreicht haben, dann erzeuge Pi' durch Mutation aus Pt. Wir setzen T 1 hoch. Falls wir besser geworden sind, falls wir besser geworden sind, nehmen wir die neue Permutation. Falls nicht, bleiben wir bei der alten Permutation. Und das war's. Und das ist unser gesamter Algorithmus. Also das für uns Wichtige ist jetzt eben hier, dass wir eine neue Permutation durch Mutation erzeugen. Das werden wir dann beim nächsten Mal analysieren. Nicht normal. Was macht unser Algorithmus? Na, also f wird dann jetzt natürlich, muss ich dann auch noch sagen, f ist jetzt aus inf ham und las fest. Also wir haben uns auch entscheiden müssen. Also da ist die Entscheidung getroffen. Das ist nicht, dass wir das jetzt nochmal neu auswürfeln oder so, sondern Sie sagen jetzt. Na, also ich nehme jetzt als Bewertungsfunktion die Funktion inf, nicht? Dann heißt das, das, was wir als Ziel haben wollen, ist n mal n minus 1 halbe als Wert. Und wir wenden jetzt halt diesen Algorithmus an. Nicht? Wir erzeugen durch Mutation, so wie wir es hier beschrieben haben, erzeugen wir jetzt eine neue Permutation. Und wenn diese neue Permutation besser ist, dann wird halt die neue Permutation genommen. Wenn nicht, lassen wir die alte Permutation. Nicht? Also Sie sehen, wir werden immer besser. Das nennt man ein Hillclimber. Das ist also einer, der den Hügel hochklettert. Ein Hillclimber. Das heißt, die Folge Pi 0, Pi 1, Pi 2 wird nie schlechter. Also entweder bleibt es gleich, das ist diese Stelle, oder wir werden echt besser, das ist diese Stelle. So, also das, was wir jetzt auch sehen, ist, wenn der Algorithmus unendlich lange läuft, dann wird er auch mal die richtige Zahl s wählen, um halt über jedes Loch sozusagen hinwegspringen zu können. Also wir fangen mit irgendeiner Permutation an und es gibt ein s, sodass diese Permutation halt verbessert wird. Ja, und solange die Permutation noch nicht sortiert ist, muss es auch wieder ein S geben, sodass diese Permutation verbessert wird. Und wenn man es unendlich lange laufen lässt, dann tritt ja auch jedes Ereignis mal ein. Also wenn man es unendlich lange laufen lässt, wird auf jeden Fall sortiert. Unendlich lange laufen lassen zum Sortieren wollen wir nicht. Das, was wir jetzt machen, ist, wir wissen ja unsere Verteilung hier. Wir haben die Poisson-Verteilung, wir wissen, die ist da. Und wir wollen mal gucken, ob man da mehr machen kann als unendlich. Also natürlich kann man mehr machen als unendlich. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir zeigen, dass die Laufzeit n Quadrat mal log n ist. Sie wissen, sortieren geht in Zeit n log n. Das, was wir hier jetzt machen, wie gesagt, wenn Sie sortieren, sollten Sie das nicht so machen, sondern wir wollen ja was zeigen. Und das ist halt das, was das so attraktiv macht. Mit diesem Verfahren hier kann man schon in Zeit n Quadrat mal log n sortieren. Also dieses Verfahren führt tatsächlich ziemlich schnell, also ich finde n Quadrat mal log n ist für so ein Verfahren, das so allgemein ist, gar nicht mal so schlecht. Dieses Verfahren führt also im Erwartungswert in n Quadrat mal log n Schritten zum Ziel. Und das werden wir beim nächsten Mal wirklich ausrechnen. Das ist keine komplizierte Mathematik. Das Einzige, was wir halt brauchen, ist, wenn sowas die Wahrscheinlichkeit immer ist, dann ist immer der K-Wert davon, der Erwartungswert für die Schritte, dass man das braucht. Also, nicht? Wenn Sie einen Würfel nehmen, die Wahrscheinlichkeit für jede Seite, also ein fairer Würfel, die Wahrscheinlichkeit für jede Seite ist ein Sechstel. Wenn ich Sie jetzt frage, wie oft müssen Sie dann also im Erwartungswert würfeln, um die Zahl 5 zu kriegen, ja, dann ist halt 6-mal. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit von jeder Seite ist ein Sechstel. Der Kehrwert davon ist der Erwartungswert, wie oft man es dann tatsächlich machen muss. Ja, wäre es nicht der Erwartungswert, ja, machen Sie es mal länger, ne? Machen Sie mal eine ganz lange Folge. Erwartungen, also Wahrscheinlichkeiten sind ja Anteile. Ne? Und der Anteil von allen Würfen, der zu 5 führt, muss ein Sechstel aller Würfe sein. Ne? Und dann ist eben ist der Erwartungswert, dass man es macht, ist halt 6-mal. Ne? Ein Sechstel aller ist halt, dass jeder Sechste, jetzt sozusagen im Durchschnitt, jeder Sechste muss dann auch der gewünschte Wert sein. Und so wird das dann hier auch sein. Ne? Das ist, wenn ich die Wahrscheinlichkeit kenne, dann ist der Kehrwert davon wieder die Anzahl der Schritte, die ich brauche. Und dann müssen wir nur solche Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Wenn man es mal vorführt, sieht man, dass es auch keine, das ist keine Zauberei, sondern das ist halt interessantes Handwerk. Und das werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. Das neue Übungsblatt, wo der HITS-Algorithmus dann nochmal implementiert werden soll, um ihn mit dem PageRank-Algorithmus von vorher zu vergleichen. Das hängt seit gestern schon im Netz. Ein paar interessante Fragen stecken da auch noch dran. Die Übung wird dann halt wieder auch eine Rechnerübung sein. Wer an Rechnerübungen Interesse hat, der findet den HITS-Algorithmus interessant. Wer weniger implementieren will, da sind dann noch ein paar andere Fragen nach Sinn und Unsinn von solchen Maßen, der findet dann auch noch solche Fragen auf dem Übungsblatt. Ich sage Ihnen dann aber vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann nächste Woche zur Analyse dieses Algorithmus wieder. Bis dann, tschüss.